Nach einer weiteren bleiernen Nacht hatte Hans Olof sich mit dem Unvermeidlichen abgefunden. Während er am nächsten Morgen einige der Zimtschnecken frühstückte, überlegte er, was zu tun war. Das erste Problem war die Schule. Fast 2 Monate Abwesenheit würden nicht leicht zu begründen sein. Er suchte in einschlägigen Büchern nach einer schweren Krankheit, die sich seiner Tochter glaubhaft andichten ließ, und als er eine gefunden hatte, griff er zum Telefon, um die Schule anzurufen. Er achtete darauf, diesmal mit der Schulleiterin höchstpersönlich zu sprechen, und erzählte ihr mit ernster Stimme, dass Christina am Vortag unter hohem Fieber gelitten habe, das über Nacht gekommen sei. Zuerst habe er an eine simple Erkältung gedacht, wie sie für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich gewesen wäre. Doch bei seiner Rückkehr am Abend habe seine Tochter untypische Symptome gezeigt, weswegen er noch spät in der Nacht mit ihr ins Krankenhaus gefahren sei. »Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes«, sagte die Schulleiterin. »Leider doch«, erwiderte Hans Olof und dachte daran, dass seine Tochter in den Händen gewissenloser Verbrecher war und er seit 36 Stunden nichts mehr von ihr gehört hatte. »Man hat festgestellt, dass sie an Lymphogranulomatose leidet«, »das ist eine Krebserkrankung, die auch als Hodgkin-Syndrom bekannt ist. Sie muss so schnell wie möglich behandelt werden.« »Großer Gott! Sie wird für die ersten Behandlungen bis Mitte Dezember im Krankenhaus bleiben müssen.« »Wie schrecklich!« Er hörte sie tief Luft holen. Eine ratlose, hilflose Pause. »Kann man sie denn besuchen?« Diese Frage hatte Hans Olof vorausgesehen. »Im Moment nicht.« Sie bekommt eine Polychemotherapie, die ihr Abwehrsystem enorm schwächen wird. Selbst ich darf sie nicht sehen. Das war nicht einmal wirklich gelogen. Jeder Besuch könnte sie buchstäblich umbringen. »Ach so, natürlich«, erwiderte die Frau hastig. »Ich verstehe, wie furchtbar und wie plötzlich das kommen kann.« Er legte auf und merkte, dass seine Hände bebten. Hoffentlich hatte er nichts übersehen. Hoffentlich schöpfte niemand Verdacht. Das zweite Problem hieß Aimé und war seine Haushälterin. Keine Frage, dass Aimé unpassende Fragen stellen würde. Er musste sie daran hindern, zu kommen. Gleichzeitig wollte er verhindern, sie zu verlieren. Falls, was er mit schmerzhafter Intensität hoffte, Christina nach Hause kam, konnte es nur von Vorteil sein, wenn sie ihre altgewohnte Umgebung so unverändert wie möglich vorfand. Es verbot sich folglich, Aimé einfach zu entlassen. Und es verbot sich erst recht, ihr zu erzählen, Christina sei sterbenskrank, weil nichts in der Welt Aimé in einem solchen Fall davon abhalten würde, alle Krankenhäuser Stockholms oder notfalls ganz Schwedens nach ihr abzusuchen. »Meine Schwester wird die nächsten 2 Monate bei uns wohnen«, erklärte er ihr stattdessen, als er sie am Telefon hatte. »Ihr Mann muss sich am Karolinska-Krankenhaus einer schweren Operation unterziehen.« »Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Schwester haben«, erwiderte Aimé. Sie war zu Recht verblüfft, denn Hans Olof hatte in der Tat keine Schwester. »Es ist eine Halbschwester. Wir verstehen uns nicht so besonders und haben normalerweise so gut wie keinen Kontakt.« Er räusperte sich. »Nun, es ist so, dass sie darauf besteht, mir den Haushalt zu führen, solange sie hier ist. Ich wage es nicht, ihr das abzuschlagen, sonst wird sie vollends unerträglich. Deshalb wollte ich Sie bitten, die nächsten 2 Monate nicht zu kommen. Ich bezahle Ihnen trotzdem 50% Ihrer normalen Bezüge als Ausfallentschädigung«, beeilte er sich hinzuzufügen. Schließlich einigten sie sich auf 80%. Nachdem er so alles geregelt hatte, was zu regeln war, fuhr er wie jeden Morgen ins Institut und tat, als sei nichts. Keinem am Institut kam irgendetwas verdächtig vor. Keinem, außer Bosse Nordin, der ihn 2 Tage nach der Abstimmung auf dem Parkplatz abpasste. »Wir waren gestern Abend verabredet.« »Was?« fuhr Hans Olof zusammen und im gleichen Moment fiel es ihm wieder ein. »Ach, ja, stimmt. Tut mir leid, ich habe es total vergessen.« Das entsprach der Wahrheit. »Wirklich?« hakte Bosse nach. »Oder kann es sein, dass du mir aus dem Weg gehst?« Hans Olof riss die Augen auf. »Ich? Wieso?« »Vielleicht, weil du dich wunderst.« »Ich?« Hans Olof starrte den Mann an, den er lange Zeit als seinen Freund betrachtet hatte. Er begriff, dass Bosse sein Verhalten in der Abstimmung rechtfertigen wollte. »Naja, ehrlich gesagt, so wie du über Sofia Hernández Cruz geredet hast, siehst du, und das muss ich dir erklären«, nickte Bosse. Er fasste Hans Olof um die Schultern und drehte sich mit ihm zusammen so herum, dass sie quer über den großen Parkplatz sahen. »Du kennst doch die Autos deiner Kollegen, oder? Weißt du, wer diesen Mercedes dort drüben fährt?« »Ja, Ulrich.« »Der nagelneue Volvo da vorn mit Ledersitzen und allen Schikanen?« »Björn, oder?« »Genau. Und dieses rostzerfressene Wrack dort hinten, das vor Jahrhunderten einmal ein Fiat gewesen sein mag? Lars. Gut. Und jetzt denk an alle, die in der Abstimmung die Hand für Sofia Hernández Cruz gehoben haben und schau dir an, was sie für Autos fahren.